Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Und diese Echtzeitausgabe widmen wir einem der wichtigsten Materialien überhaupt: Pappe und Papier.
Papier ist ein flächiger Werkstoff, der im Wesentlichen aus Fasern pflanzlicher Herkunft besteht und durch Entwässerung einer Fasersuspension auf einem Sieb gebildet wird.
Ein Armband aus weißem Papier, darauf zwei Kreise, ein Schnelltest für sogenannte K.O.-Tropfen.
Damit eine Pappe oder ein Papier aus Gras wirklich stabil ist, benötigt es immer noch einen Anteil aus Altpapier oder aus Holzzellstoff.
Ein Butterbrotpapier im Wald. Da es beschneit wird, fühlt sich kalt.
Pappe und Papier schauen wir uns in dieser Echtzeitausgabe näher an. Ein Material, das immer und überall zugegen ist. Wir besuchen die einzige Druckerei in Deutschland, die Pappebücher herstellt. Wir suchen nach Alternativen zur Papierproduktion aus Holz. Wir schauen uns an, was Festivalbändchen taugen, die vor der Einnahme von K.O.-Tropfen schützen sollen. Und fragen die Macher des Online-Magazins Froh Froh, warum sie demnächst auf Print, also auf gedrucktes Papier setzen. Brauchen wir das eigentlich noch, Papier? Wo doch immer weniger gedruckt, immer mehr digital gelesen wird? Die aktuellen Zahlen geben da ein klares Bild. Die Papierproduktion geht leicht zurück, aber der Markt für Verpackungspapiere und Kartons, der wächst. Letzteres hat auch damit zu tun, dass immer mehr im Internet bestellt wird und die Ware dann verpackt wird. Die Kartons werden nicht immer ökologisch produziert, aber ein Unternehmen in der Nähe von Bonn versucht, einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen. Für die Echtzeit war Vera Pache dort.
Ein Mitarbeiter der Firma Crea Paper nimmt ein Stück Pappe aus einer Stanzmaschine. Anschließend hält er die Umrisse eines Pappkartons in den Händen.
Die werden auch jetzt letzten Endes hier geklebt. Ah. Und dann das gleiche nochmal hier.
Und für was wird der zum Beispiel genutzt?
Das ist ein Außenkarton, wo wir zum Beispiel unsere Kopierpapiere mit verpacken.
Uwe Danione ist der Geschäftsführer und Gründer der Firma Crea Paper in Hennef. Er führt durch eine große Halle. In Regalreihen lagert Wellpappe, dünner Karton, dicker Karton, Kopierpapier. Dazwischen stehen Stanzautomaten, ein Siebdruckgerät und andere Maschinen, um das Papier zu bearbeiten. Danione arbeitet schon seit 35 Jahren mit Papier, aber es ist letztlich eine Fernsehdokumentation, die ihm 2011 die Augen öffnet.
Da ging es um das Abforsten von Urwäldern.
Und um Holzgewinnung für die Papierherstellung.
Da wurde erzählt, dass halt jedes Jahr die Größe der Schweiz quasi abgeholzt würde. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht.
Die Größe der Schweiz, das sind über 41.000 Quadratkilometer. Uwe Danione weiß sofort, was das bedeutet, denn er ist kurz vorher mit dem Zug von Basel nach Italien gefahren.
Das ist die kurze Seite der Schweiz und wie viele Stunden man eigentlich da durchfährt. Und diese Ausmaße haben mich erschrocken.
Für den Unternehmer gibt das den Ausschlag, nach einer Holzalternative zu suchen. Nach einem anderen Rohstoff, der sich für die Papierherstellung eignet.
Und ich bin dann hingegangen, habe mir überlegt, wenn ich eine Alternative entwickle, wäre das auch schön, wenn man halt eine Alternative hätte, die ein wenig ökologischer wäre, auch von der Herstellungsweise.
Holz ist hart. Es enthält Lignin, eine Art Klebestoff, die das Holz zusammenhält. Für die Herstellung von Papier muss das Lignin herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass man für einen Kilo Holzzellstoff mehr als doppelt so viel Holz benötigt. Außerdem Chemikalien und viel Wasser. Uwe Danjones Idee ist es, nach einem Rohstoff zu suchen, der wenig Lignin enthält. Und so kam das Gras ins Spiel. Uwe Danione hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Heu, also getrocknetes Gras, verarbeitet wird.
Da ist Staub drin, da ist Sand drin, da sind auch kleine Steinchen drin. Und das wird dann bei uns erstmal vorgereinigt.
Mit Hilfe von Luft und Magneten, das minimiert den Wasserverbrauch. Dann häckselt eine Maschine das Heu in wenige Millimeter große Fasern und die wiederum werden dann zu Pellets gepresst. So lassen sich die Grasfasern nämlich einfacher weiterverarbeiten.
durch die Bewegung innerhalb des Wasserbehälters wird das schön aufgelöst und kann sich wunderbar vermischen mit dem anderen Teil der Rezeptur, also mit dem Altpapier oder mit den Frischfasern aus Holz.
Und das ist, wenn man so will, auch der Haken an der Sache. Denn auch wenn auf einer Papiertüte steht, ich bin aus Graspapier, dann stimmt das maximal zur Hälfte. Damit eine Pappe oder ein Papier aus Gras wirklich stabil ist, benötigt es immer noch einen Anteil aus Altpapier oder aus Holzzellstoff. Uwe Danione steht in seinem Besprechungsraum vor einem großen Regal, in dem er seine Produkte präsentiert. Kaffeebecher, Burgerschachteln, Trinkhalme, Blöcke Geschenkpapier. Das Sortiment ist ganz schön vielfältig.
Wir haben hier die allererste Apfelschale. Die ist vor 2,5 Jahren in den Markt gegangen.
Das Graspapier ist bräunlich, die Grasfaser noch zu erkennen und es riecht sogar leicht nach Heu. Man sieht ihm an, dass es nachhaltiger ist als ein weißer Bogen gebleichtes Papier. Aber bis es den Markt so richtig erobert, muss Uwe Danione noch viele Menschen von seiner Idee überzeugen. Und Visitenkarten verteilen, die sind natürlich auch aus Graspapier. Übrigens, eine gute Alternative zu gebleichtem Papier gibt es schon seit Jahren. Die heißt recyceltes Papier. Und die vielen Verpackungspappkartons, für die Bäume sterben müssen, könnten auch vermieden werden, wenn wir einfach weniger auf den Bestellbutton im Internet drücken und mal wieder im echten Laden shoppen gehen.
Vera Pache über den steigenden Einsatz von Verpackungsmaterialien und den Versuch einer Bonner Firma, Papier und Pappe auf Basis von Gras herzustellen. Das allererste Buch, das viele von uns in den Händen hielten, war wahrscheinlich eines aus Pappe. Mit sehr dicken Pappseiten, die Ecken abgerundet, bunt, wenig Text und viel Bild. So etwas wie der Klassiker, die Raupe Nimmersatt zum Beispiel. Aber da wurde ja mit den Pappseiten sogar noch was veranstaltet, die wurden nämlich perforiert. Irgendwann lässt man diese Pappbücher hinter sich. Man ist ihnen entwachsen, glaubt man zumindest. Doch sie können mehr. Inna Hildebrand hat ein bisschen recherchiert und traf die Gründerin des Potsdamer Verlags Deutsche Pappebuchgesellschaft. Hallo Inna.
Hallo.
Was ist es denn für ein Verlag, diese Deutsche Pappebuchgesellschaft, und wer steckt dahinter?
Dahinter steckt Sarah Settgast. Sie ist Brillendesignerin und auch Kinderbuchautorin. Und als sie ihr erstes Kinderbuch geschrieben und illustriert hat, konnte sie keinen Verlag finden, der auch bereit war, in Deutschland zu produzieren. Die meisten Pappebücher werden nämlich im Ausland hergestellt und für die 35-Jährige kam das absolut nicht in Frage.
Also tatsächlich ist es ja so, dass der Made in Germany-Gedanke mich schon sehr, sehr lange trägt, weil man einfach auch merkt, dass ganz viele Firmen pleite gegangen sind, weggegangen sind, es nicht geschafft haben und es einfach der totale Schwachsinn ist, alles aus China produzieren, rüberzuschiffen nach Deutschland. Und ich einfach glaube, dass gerade der Standort Deutschland von der Produktion, vom ökologischen Standpunkt unterstützt werden muss.
Also brachte sie ihr erstes Buch im Alleingang auf den Markt. Und für ihr zweites Buch gründete sie zusammen mit einem Mitstreiter dann eben die Deutsche Pappebuchgesellschaft.
Und wo lässt diese Deutsche Pappebuchgesellschaft ihre Bücher drucken? Ist das vermutlich ein aufwendigeres Verfahren?
Wir sind zu Sachsendruck im sächsischen Plauen gefahren. Und hier wurde schon 1845 die erste Ausgabe des Struwwelpeters gedruckt und zu DDR-Zeiten 80% aller Kinderbücher. Heute sind sie die einzigen in Deutschland, die auch noch Pappebücher produzieren.
Also hier im Drucksaal haben wir eben die zwei Druckmaschinen, hier die große Heidelberg 145 XL, speziell für die Kartonbücher, für die Pappebücher ausgerüstet. Und wir haben halt dadurch nochmal einen zusätzlichen Vorteil, dass wir eben doppelt so viele Seiten im Grunde auf einen Druckbogen bekommen, als auf der Maschine auf der anderen Seite und natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil auf die Art und Weise haben.
Das ist Thomas Brenner, ein Mitarbeiter von Sachsendruck, der hat uns einen Einblick in den Produktionsprozess gegeben.
Und gehört haben wir gerade eben schon, gedruckt wird also auf Heidelberger Druckmaschinen, die ja leider auch nicht mehr in Deutschland gefertigt werden. Jedenfalls also keine Handarbeit im Sinne von Buchbinderkunst.
Bei sehr niedrigen Stückzahlen machen das tatsächlich dort noch Buchbinder von Hand. Also die Seiten eines Pappebuches, die bestehen ja nicht aus einem doppelseitig bedruckten Karton, sondern auf einen ausgeschnittenen Pappebogen wird eine Doppelseite gedruckt. Dieser Pappebogen wird dann in der Mitte gefalzt und auf die eine Hälfte wird mit Leim die Hälfte des nächsten Bogens geklebt. Und so geht es dann immer weiter, bis dann das Buch entsteht. Und diesen Vorgang nennt man Kaschieren in der Fachsprache.
Mhm. Was kann denn so ein Pappebuch, was das gewöhnliche Buch mit den dünnen Seiten nicht kann, außer dass es eben genau diese dicken, kaschierten Seiten hat?
Na, man kann zum Beispiel ganz ökologisch auf Recyclingpappe drucken lassen mit mineralölfreien Farben. Man kann die Seiten matt oder glänzend beschichten oder sogar mit einer Duftlackierung überziehen lassen. Also da platzen dann kleine Duftpartikel, wenn man darauf reibt.
Toll.
Und Prägungen und Spielereien wie Aufklappelemente können ebenfalls eingefügt werden. Man ist nicht auf dieses viereckige Format beschränkt. Gerade den Marketing- und Industriebereich möchte Sachsendruck da verstärkt bedienen. Also ich habe da Fotobücher gesehen, Speisekarten oder auch ein Buch in Form eines Benzinkanisters.
Das heißt, es geht gar nicht nur um Kinderbücher.
Also die Deutsche Pappebuchgesellschaft plant da auch über das Kinderbuch hinaus.
Wir möchten Bücher machen, die für jeden sind, also für Künstler, Illustratoren, für Leute, die sich einfach über dieses Medium Pappebuch ausdrücken möchten.
Ja, was ich interessant fand, war, dass laut Sarah Zettgast selbst im Kinderbuchbereich noch so ein gewisses Schubladendenken herrscht, wogegen sie angeht.
Nämlich?
Als Verlegerin und insbesondere Autorin ist für sie der Inklusionsgedanke sehr wichtig, da sie auch privat mit dem Thema viel zu tun hat. Und dabei hat sie die Erfahrung gemacht, dass Rezensenten gerade dieses robuste und griffige Papier nicht als Möglichkeit, sondern eher als Begrenzung erachten.
Also es ist so, wenn du einen Text schreibst, was eigentlich für 7-8-Jährige ist in der normalen Vorstellung, dann denken Leute, das Buch ist ja vom Material für Kleinkinder, aber der Inhalt ist ja für größere Kinder und das passt dann in einigen Köpfen nicht zusammen. Die verstehen das nicht, warum das auch ältere Kinder nutzen können und dass es halt so ist, dass es halt Kinder gibt, die im Rolli sitzen, die Spastiken haben, die geistig völlig normal, wenn man das so nennen soll, entwickelt sind, aber motorische Schwierigkeiten haben und meine Bücher sollen einfach für alle sein.
Interessant, aber sie nennt das nicht ausdrücklich inklusiv, was sie da macht, ne?
Nein, also diese Bücher sind jetzt nicht als Inklusionsbücher gebrandmarkt, sondern der Gedanke ist da, dass wirklich dieses Material nicht zwingend nur für kleine Kinder ist. Also es geht auch um das Format Pappebuch, dass das einfach von so einer Altersbeschränkung freigedacht wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass so qualitativ hochwertige und dann auch noch in Deutschland produzierte Pappebücher vermutlich etwas teurer sind, oder?
Na, Ihre Bücher liegen mit 15 Euro schon noch innerhalb der Preisspanne, aber im oberen Teil. Und sie hat mir aber auch erzählt, dass sie ihre Preise schon dem Markt hier angepasst hat und daher nicht sonderlich viel dran verdient. Aber klar, günstiger geht immer. Aber vielleicht weiß man so ein hochwertig produziertes Buch auch mehr zu schätzen und hat letztlich auch länger Freude daran.
Ina Hildebrand war für uns bei der Deutschen Pappebuchgesellschaft unterwegs zur Recherche über Bücher mit ganz dicken Seiten, mit Pappseiten. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Es ist noch nicht so lange her, dass Musikmagazine wie die Specs oder die Groove ihr Printgeschäft aufgegeben haben. Zu teuer, zu wenige Abonnenten, Anzeigenmangel, Medienkrise eben. In Zeiten von digitalen Medien hat es das Printprodukt bekanntlich sehr schwer. Aber es gibt sie immer wieder, die Mutigen, und sie kommen oft aus dem Online-Bereich. Zum Beispiel wird Mitte September das Musikmagazin Froh Froh erstmals als Printausgabe erscheinen. Und Antoinette Blume ist die Chefredakteurin und aus Leipzig zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Für alle, die es nicht kennen, Froh Froh gibt es seit 10 Jahren ein Magazin für elektronische Musik und Clubkultur in Leipzig, also eher so lokal verortet, ja?
Ja, absolut. Wir haben lokale Themen und schauen uns ab und zu nochmal in Halle um, aber ansonsten eher sehr Leipzig verortet.
Und wie groß ist das denn? Also gibt es da Zahlen zur Reichweite?
Wir haben so 10.000 Klicks im Monat und das verändert sich natürlich auch ab und zu, ne? Also wenn wir einen Artikel über einen bestimmten bekannten Club haben, dann wird viel mehr gelesen und viel mehr geklickt. Wenn ein bisschen so Sommerpause ist, Sommerloch, dann sind bei uns auch die Klickzahlen nicht so stark.
Und jetzt nach 10 Jahren hast du einfach Lust, etwas in den Händen zu halten, ja? Oder ihr von der Redaktion?
Richtig, ja. Nach 10 Jahren, wir wollten es feiern und wir haben nie Partys gemacht. Das heißt, wir haben da keine Erfahrung, wir können da auf keinen Künstlerinnenpool zurückgreifen. Daher, das fiel so ein bisschen raus. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen es so feiern und in dem Bereich feiern, wo wir stark sind, wo wir unsere Stärken sehen. Und das ist eben inhaltlich und redaktionell. Und da kam es dann relativ schnell zu der Idee, lass uns ein Printmagazin machen. Gerade dieser Twist, dass alle Printmagazine, alle relevanten, auch von unsere Lieblingsmagazine, dass die dicht gemacht haben, zumindest was den Printsektor angeht. Das fand ich ganz spannend, dass wir jetzt nach 10 Jahren online mal was im Print veröffentlichen.
Und was macht euch zuversichtlich, dass es euch nicht so geht wie den anderen Musikmagazinen? Also ich habe es ja gerade erwähnt, selbst die Specs und die Intro hat das Zeitliche gesegnet.
Einmal die limitierte Auflage, dass es klar ist, dass es dieses Projekt einmal geben wird, dass man sich ein Stück Leipziger Musikgeschichte damit kaufen kann. Es ist natürlich auch eine große Portion Idealismus dabei. An dem Magazin muss und wird ja auch niemand etwas verdienen. Es muss sich nur rechnen.
Ihr habt einen Open Call ausgerufen, also für alle, die Lust haben, mit Foto oder Text an dieser ersten Ausgabe mitzuwirken. Das heißt, diese Leute werden dann auch nicht bezahlt. Die machen das aus Liebe, ja?
Ja, für unseren Geburtstag. Denn Frofro arbeitet ja schon seit 10 Jahren kostenlos für die Szene. Und natürlich haben sich da etliche Kontakte auch ergeben und viele derjenigen, die sich auf den Open Call gemeldet haben, die möchten auch ein bisschen was zurückgeben und natürlich auch das gerne für ihr Portfolio haben, mit dabei zu sein bei so einem ja doch lokal gesehen wichtigen Magazin.
Und ist das der Grund, weshalb das jetzt nur einmalig als Print-Ausgabe erscheinen wird, weil man sowas auf Dauer halt nicht beanspruchen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall auch mit ein Grund und natürlich der immense Arbeitsaufwand, der noch hinter dem Open Call steckt. Also einmal ist es die Arbeit der einzelnen KünstlerInnen, IllustratorInnen, FotografInnen, die da drin steckt. Aber natürlich auch das Redaktionelle, das Setzen, das Kuratieren. Das wusste ich am Anfang auch noch nicht so ganz und bin froh, dass ich naiv rangegangen bin, denn sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht.
Was ist denn jetzt so eure Erfahrung nach diesem Open Call und nach diesen Monaten des Vorlaufs? Jetzt ist ja nicht mehr lange bis zum Erscheinungstermin. Ist ein Printmagazin einfach viel, viel, viel mehr Arbeit, als wenn man online arbeitet?
Ja, es ist auch ein anderes Arbeiten. Also ich habe noch nie so penibel Korrektur gelesen, wie jetzt für dieses Magazin. Weil wenn das einmal gedruckt ist, ist das gedruckt. Wenn auf dem Blog mal ein Fehlerchen drin ist, das ist nicht schlimm. Da gehe ich im Backend rein und das ist wieder sauber. Also es ist ein ganz anderes Arbeiten, aber das macht auch sehr viel Spaß.
Und wenn man jetzt irgendwie sich so ein Printmagazin anschaut, anderes Format, online haben sich inzwischen ja so diese Kacheln durchgesetzt, findet man bei euch auch. Und plötzlich hat man ein großes Format und kann so gestalterisch richtig loslegen. Ist vermutlich auch eine Freiheit, mit der man erstmal lernen muss, umzugehen, oder?
Wir haben einige Vorbilder, natürlich auch die Specs. Liegt bei mir auf dem Redaktionsschreibtisch und dahin soll es ein bisschen gehen. Andererseits, seitdem hat sich auch was getan in der Grafikerinnenwelt. Und ja, wir sind von ganz vielen Einflüssen ja zum Glück begleitet. Die einzelnen KünstlerInnen, die in dem Magazin mit dabei sind, haben auch ein gewisses Mitspracherecht oder können ihre Ideen einbringen. Also es wird, ja, für meine Verhältnisse wird es richtig, richtig super.
Und was heißt super? Wie sieht das aus?
Also es sind 134 Seiten geworden. Wir arbeiten mit verschiedensten Spaltengrößen. Also das ist auch wirklich ganz bunt gemischt. Wir haben verschiedene Fotoserien, die sehr, sehr ansprechend gesetzt wurden von einem Grafiker, den wir uns dafür geholt haben. Dann gibt es verschiedene Ideen. Zum Beispiel, wir haben auch einen Jubiläumspodcast erstellen lassen.
Dann sind wir wieder weg vom Print?
Ja, fast. Aber es wird im Print ist ein Intro dazu und ein QR-Code. Also diejenigen, die dieses exklusive Magazin sich gekauft haben, scannen mit dem Handy den QR-Code und kommen dann bei Soundcloud wieder raus und können sich einen Podcast anhören. Das sind dann auch so Ideen, wie wir unseren Online-Content doch noch irgendwie ein bisschen in den Print mit reinholen können.
Und warum jetzt am Ende diese Entscheidung einmal und nie wieder? Zu viel Arbeit, zu teuer.
Zu teuer. Es ist auch wirklich zu teuer. Also ich wüsste nicht, wie man das machen soll, wenn man faire Preise für die Kunst bezahlen wollen würde, die man da geschickt bekommt. Da fehlt uns auch die Erfahrung, was ist gerechtfertigt, was sind Preise, die dafür normal wären. Beim Text sieht das ein bisschen anders aus. Da hat man gewisse Erfahrungswerte, was ist ein Text wert auf dem Markt. Allerdings, ja, ich wüsste nicht, wie man das machen soll, wenn es nicht diesen Open Call gäbe, der uns mit tollem, super Content halt auch versorgt hat.
Antoinette Blume über Froh Froh, ein Magazin für Clubkultur, das demnächst als Papierausgabe erscheinen wird. Release-Tag ist der 13. September und ich wünsche viel Erfolg.
Dankeschön.
Aus sehr reißfestem, beschichteten Papier sind gelegentlich ja auch Festivalbändchen, die man am Handgelenk trägt, die aber auch noch weitere Funktionen erfüllen können, als nur den Eintritt zu einer Musikveranstaltung oder zu sonst einem Event zu sichern. Zum Beispiel Flüssigkeiten auf K.O.-Tropfen testen und dann potenziell Schutz vor sexuellen Übergriffen bieten. Interessante Idee eines Start-ups, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, hat unsere Autorin Laura Ewert erfahren.
Ein Armband aus weißem Papier, darauf zwei Kreise. In den Kreisen steht Test 1 und Test 2. So sieht der Xanthos Drink Check aus. Ein Schnelltest für sogenannte K.O.-Tropfen. Für 2,49 Euro das Stück. Und so funktioniert der Test. Die Trägerin oder der Träger träufelt einen Tropfen des Getränks aufs Testfeld. Verfärbt sich das Testfeld blau, ist im Getränk GHB. Gamma-Hydroxybuttersäure. Eine Flüssigkeit, die als K.O.-Tropfen eingesetzt werden kann.
Wir sind in 16 Ländern mittlerweile schon.
Kim Eisenmann ist 25 und hat das Armband mit ihrem Freund und einem Chemiker erfunden. Auf der Website schreibt ihr Startup: K.O.-Tropfen sind seit Jahrzehnten eine Gefahr für Jungs und Mädchen. Auf Partys, im Urlaub, auf Festivals, auf Studiepartys oder beim Feiern am Wochenende. Die Täter sind überall und versuchen, ihre Opfer mit den Tropfen wehrlos zu machen. Das Startup setzt auf die Angst seiner Kunden und Kundinnen. Und das funktioniert, denn kurz nachdem das Bändchen im Online-Shop einer Drogeriekette zu kaufen war, war es auch schon ausverkauft. Aber was sind eigentlich K.O.-Tropfen? Experten zählen dazu mehr als 100 Substanzen, etwa Schlaf- und Beruhigungsmittel. Aber auch bestimmte Medikamente gegen allergische Symptome oder Depressionen können zum Knockout benutzt werden. Am bekanntesten ist wohl GHB, auch Liquid Ecstasy genannt. In Deutschland ist es seit 2002 verboten. Verbreiteter ist deswegen GBL, ein Lösungsmittel, das zum Beispiel zur Herstellung von Reinigungsprodukten zum Einsatz kommt. Ein Industrieprodukt, das relativ einfach zu beschaffen ist. Im Körper wird GBL übrigens zu GHB umgewandelt. Das Armband testet jedoch nur auf GHB, nicht auf GBL und nicht auf irgendeine andere Substanz.
Wir haben natürlich zu Beginn umgehört, was gibt es auf dem Schwarzmarkt und wie denken denn Täter, und haben dann eine Prioritätenliste erstellt. Da war für uns GHB an alleroberster Stelle aus verschiedenen Gründen und haben das jetzt auf den Markt gebracht, was in fast allen Mischgetränken prinzipiell funktioniert.
Denn der leicht salzige Geschmack von GHB kann, anders als das stark chemisch schmeckende GBL, in einem Getränk mit starkem Eigengeschmack schnell untergehen. GHB oder auch das leichter zu beschaffene GBL wirken in geringer Dosierung enthemmend, sexuell stimulierend, ein bisschen wie Alkohol. Ein Grund, warum die Droge oft auch freiwillig konsumiert wird. Nur mit Alkohol zusammen kann sie ganz andere Folgen haben. Schläfrigkeit, Schwindel, auch Lähmungserscheinungen. Bei einer zu hohen Dosis, und da geht es oft nur um wenige Milliliter, kann sie auch zur Atemlähmung, also dem Tod, führen. Wie oft die Droge letztlich unfreiwillig eingesetzt wird, schwer zu sagen, weil die Opfer die Wirkung nicht einschätzen können oder aus Scham nicht zur Polizei oder zum Arzt gehen wollen. Und nach wenigen Stunden ist GHB im Blut auch schon nicht mehr nachzuweisen. Sibylle Rüschmeier vom Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen in Hamburg glaubt, dass es doch deutlich mehr Fälle gibt, als von der Polizei aufgenommen werden.
Im letzten Jahr gab es hier einen deutlichen Anstieg der Zahlen.
Dass der Drinktest dafür sorgt, dass es nun zu weniger Vorfällen kommt, bezweifelt Rüschmeier.
Aufklärungsarbeit kann man damit machen. Dass nun darüber wirklich ein Schutz entsteht, ist schwierig.
Rüschmeier kritisiert auch, dass mit dem Armband den Frauen die Verantwortung übertragen wird, sich zu schützen, anstatt dass Tätern ihre Verantwortung vorgehalten wird. So nach dem Motto: trägst du kein Testarmband, bist du selbst schuld, wenn dir etwas passiert. Ein fragwürdiges Geschlechterbild vermittelt auch die Website des Startups. Darauf wird ein vermeintlicher Kunde, ein Vater, so zitiert: Als Mann weiß ich, wie Männer sind. Und davor möchte ich meine Töchter schützen.
Aha, nicht ganz überzeugt von diesen Festivalbändchen, mit denen man K.O.-Tropfen in Getränken nachweisen können will, ist also Echtzeitautorin Laura Ewert.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich sollte ein Austauschprogramm machen in der Schule. Mein Eindruck war, dass alle Menschen sehr grob zueinander sind, also weil es so hart die Sprache mir rüberkam. Und deshalb habe ich gefragt, was muss man lernen, was muss man wissen über die deutsche Sprache.
Du musst nur drei Worte kennen.
Und dann hat sie geantwortet, dass man am besten drei Worte lernen soll.
Ja, nein und scheiße. Sag du mal.
Sí, no y mierda.
Nein, auf Deutsch.
Ja, nein und scheiße. Naja. Ich würde sogar sagen, dass scheiße wichtiger ist als mierda.
Xenia gibt es.
Xenia gibt es.
Xaver gibt es. Die Xantippe gibt es.
Die Xantippe gibt es.
Xenophobie gibt es.
Die XL-Größen gibt es.
X-Chromosomen gibt es. Xeroderma.
X-Chromosomen gibt es.
Xerographie gibt es. Die XL-Größen gibt es.
Xerographie.
Das Xylophon.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Vor 20 Jahren ging der Held unserer Serie La vie en rose nach Paris, um eine Uni-Karriere einzuschlagen. Aber irgendwie wurde daraus nichts. Stattdessen arbeitet er in einem Vorort im Vertrieb. In unserer heutigen Folge geht es um Sport, denn wer den ganzen Tag in der Bahn und am Schreibtisch hockt, der bekommt früher oder später einen strengen Blick vom Hausarzt.
Ja, es gibt ja in jeder Ecke eine Apotheke. Das ist ja wirklich unglaublich. Die Leute sind hier sehr gesundheitsbewusst. Und das ist hart. Und ja, sie sind so. Ich habe hier in meiner Straße gibt es 4 Apotheken. Alle 10 Meter gibt es eine Apotheke. Unglaublich. Ich habe mir gesagt, also mein Arzt hat mir auch ins Gewissen geredet, gesagt, ich muss mich bewegen und ich muss Sport machen, aber wie geht das in Paris? In meiner Wohnung, wenn ich einen Schritt mache, stoße ich schon an die Wand. Und das ist mein einziger richtiger Sport, den ich mache. Ich laufe viel, aber ich hänge halt pro Tag 10 Minuten am Reck. Aber es geht, da tue ich mich doch sehr schwer. Das gute Stück habe ich zwei Wochen gekauft. Oh, das ist noch nicht so doll. Ja. Oh. Die Jogging-Schuhe sind viel zu eng. Ist das ein Mist? Oh. Jetzt aber. Und es geht auch. Ich bin jetzt noch nicht am Hecheln, obwohl ich jetzt schon... Jetzt laufe ich schon ungefähr 1 Kilometer und jetzt nicht schnell. Aber ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt schon eine bessere Kondition als vor 2-3 Monaten. Also das mache ich jetzt regelmäßig, jetzt nicht immer. Aber das geht schon. Und ich habe jetzt mir so ein Ziel vorgenommen, dass ich jetzt nächste Woche eine größere Runde laufe. Das heißt im Französischen Stalingrad, das ist eine Metrostation, ist auch direkt so an einem kleinen See, einem Kanal. Und das ist sehr schön, dann trinke ich da auch mal einen Kaffee. Und da laufen wir jetzt auch hin. Das ist also wirklich sehr schön, aber ich merke es jetzt doch schon. Jetzt habe ich ein bisschen Seitenstechen, jetzt muss ich doch... Oh, ist das hart. Ja, aber... Jetzt habe ich auch eine längere Runde als sonst gemacht. Also ich habe jetzt versucht zu steigern, aber da ist er. Ja, da ist schon ein bisschen anstrengend. Die Luft ist auch hier so ein bisschen stickig und heute ist also, das ist heute so Smog-ähnlich. Also so, das haben wir häufig in Paris. Also immer relativ schlechte Luft. Der Vorteil ist, Ungeziefer, Mücken, sowas kennt man hier fast gar nicht. Also,
dermaßen ist die Luft hier mies. Ja, jetzt kommt gleich wieder der Riesenboulevard. Also in wenigen Sekunden ist der Mist wieder da. Dann atmet man also wieder diese ganzen Abgase ein. Also, man merkt es ja eigentlich nicht, aber wenn man dann läuft und Sport macht, dann ist das also wirklich vollkommen nervig. Also ich weiß wirklich nicht, ob Sport in Paris gesund sein kann. Also ich muss sagen, ich bestreite das. Also ob da mein Arzt auf der richtigen Schiene ist, ich weiß es wirklich nicht. Denn ich laufe hier wie ein abgehalfteter Hund hier. Und die schlimmste Hölle, das sind die Motorradfahrer. Ich weiß nicht, was die für Abgase ausstoßen, aber es ist so unerbittlich. Das ist das Problem beim Laufen, war mein Gott. Irgendwas muss man ja tun.
La Vie en Rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Ja, das war Teil 6 unserer Serie La Vie en Rose. Und alle Echtzeitserien finden Sie natürlich auch in unserem Podcast. Das war sie, die Echtzeit. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss.